BR Heimat lesen.
Herzlich willkommen am Sonntagabend zu einer neuen Ausgabe von Heimat lesen, begrüßt Sie Stefan Semhoff. Geschichten eines Autors aus Regensburg beschäftigen uns heute und in den kommenden Folgen Rolf Stemmle, ein zeitgenössischer Literat, der in den frühen 1960er Jahren das Licht der Welt erblickt hat und seine Heimatstadt, ihre Umgebung und deren Menschen aufmerksam beobachtet. Zunächst galt dem Theater sein Interesse, ehe er vorwiegend schriftstellerisch tätig wurde. Lyrik, Romane, Kurzgeschichten machten ihn überregional bekannt als detailfreudigen Erzähler und Schilderer menschlicher und allzu menschlicher Begebenheiten. Hier auf BR Heimat hören Sie im Folgenden aus der Feder von Rolf Stemmle Erzählungen, die Ihre Fantasie mit Sicherheit beflügeln werden, unter dem Titel »Gurletta Steinhöfel«, Geschichten aus dem abenteuerlichen Alltag einer Regensburger Stadttaube. Es liest Christian Jungwirth.
Der Scharlatan. Will man Regensburgs Touristen ärgern, so schickt man sie in das Viertel zwischen Gesandtenstraße und Emmeramsplatz. In diesem Labyrinth aus vertrackten Häuserzeilen, Hinterhöfen und Gassen werden sie sich unweigerlich verlaufen. Die Altstadttauben hingegen sind ortskundig. Mühelos finden sie sich hier zurecht, auch ohne den steinernen Wildwuchs von oben zu betrachten. Gurletta spazierte an einem milden Oktobervormittag von der Ordnergasse über die silberne Fischgasse in das grüne Gässchen. Sie gurrte leise die Gilda-Arie aus Rigoletto und ahnte nicht, dass sie sogleich Zeugin eines dramatischen Vorfalles werden sollte. Eine Menschenfrau, die gerade ihre Einkäufe durch die Gasse schleppte, erhielt einen Anruf auf dem Handy. Beim Herausziehen des Telefons hantierte sie so ungeschickt, dass eine Packung mit Trauben-Nussmüsli aus ihrer überfüllten Plastiktüte rutschte. Sie merkte nichts von dem Verlust und verschwand Richtung Emmeramsplatz. Das beobachtete Gurletta aus der Ferne. Da sie vor einer Stunde gut gespeist hatte, interessierte sie die Müsli-Packung nicht. Der Inhalt war ohnehin in Folie eingeschweißt, so dass es unrentabel große Mühe verursacht hätte, an das Futter zu gelangen. Alfred und Lotte Käser dachten anders. Ihr Nest befand sich unter einem nahegelegenen Giebeldach. Als sie das Herabfallen der Müsli-Packung bemerkten, warteten sie eine Weile, bis die Frau um die nächste Ecke gebogen war. Dann warfen sie sich auf die Beute. Alfred Käser begann, wild auf die Folie einzupicken. Lotte Käser sprang darauf herum, in der Hoffnung, ihr Körpergewicht würde die Tüte zum Platzen bringen. Gurletta fand ihr Verhalten unverantwortlich, denn ihre Brut blieb unterdessen unbeaufsichtigt. Tatsächlich beugte sich einer der Nestlinge voller Neugier so weit über den Rand seiner Kinderstube, dass er das Übergewicht bekam und auf das Pflaster stürzte. Glücklicherweise war er so gelenkig, dass er sich nicht ernsthaft verletzte. Doch sofort entstand eine neuerliche Gefahr. Eine getigerte Katze lugte aus einer Grundstücksausfahrt. Sie freute sich über das Geschenk des Augenblicks. Gurletta, etwa 2 Meter entfernt, erstarrte schockiert. Dann jedoch kam unerwartete Rettung. Heinz Nagelblum, ein Täuberich in den besten Monaten und ebenfalls von der Müsli-Tüte angelockt, bemerkte die Bedrohung. Geistesgegenwärtig raste er hinauf zu einem schmalen Fenster, auf dessen Sims ein Topf mit einem Kaktus stand. Dieser war klein genug, um ihn mit einem kräftigen Flügelschlag herabstoßen zu können, doch groß genug, um der Katze durch den Aufschlag einen gehörigen Schreck einzujagen. Sie nahm Reißaus. Überwältigt von seinem Erfolg, jagte Herr Nagelblum dem Vierbeiner hinterher. Unmittelbar nach Zerbersten des Topfes rief eine Stimme »Hui!« Die Stimme gehörte Pit Pitke. Erst jetzt warf Gurletta einen Blick auf ihn. Er saß auf der gegenüberliegenden Gassenseite auf einer Straßenlaterne und flatterte heftig mit den Flügeln. Pit Pitke war eine imposante Erscheinung, nicht zuletzt wegen seines nahezu schneeweißen Gefieders und der schwarzen, kreuzartigen Zeichnung auf seiner Brust. Mit dem Aufschlagsknall hatten die Käsers das Hüpfen und Hacken unterbrochen. Lotte Käser eilte zu ihrem Sohn und brachte ihn zurück ins Nest. Alfred Käser sah hinauf zu Pit. gerettet. Ich habe den Katzentiger verjagt, verkündete Pittke stolz. Er flog herab zu Alfred Käser, um das Lob zu ernten. Pitt, großartig Pitt, schwärmte Alfred Käser. Die beiden kannten sich offenbar. Pitt strahlte, ja, dank meiner voluminösen Stimme. Und sogar ein Kaktus stürzte zu Boden. Lotte Käser rief vom Nest, du bist ein Held. Alfred Käser hatte eine Idee. Heute Abend lädt der Bürgerverein Wanderfalkenabwehr zu einer Informationsveranstaltung. Ich werde dich im Anschluss daran öffentlich ehren. Das hast du wahrlich verdient. Er sprach sehr feierlich. Jetzt fiel Pitt Pittkes Blick auf Gurletta. Er hatte sie bislang nicht bemerkt, weil sie keinen Sonnenhut trug und sich von einem Verteilerkasten, der hinter ihr stand, farblich kaum abhob. Pittke erschrak. Gewiss war ihm sofort klar, dass die ältere Dame den Vorfall beobachtet hatte und die Wahrheit kannte. Um der Peinlichkeit zu entgehen, verabschiedete er sich rasch von den Käsers und stieß so weit in die Höhe, als wolle er sich mit den Domtürmen messen. Endlich kam Heinz Nagelblum zurück. Er hatte die Katze bis in einen Hinterhof verfolgt und war nun völlig außer Atem. »Puh, das war eine Aktion«, stöhnte er. »Geht es dem Nestling gut?«, fragte er Gurletta, weil diese inzwischen in die Mitte der Gasse gelaufen war und am nächsten stand. Gurletta wandte sich sogleich zu Herrn Käser. »Ich muss klarstellen, dieser Mann hier hat ihren Sohn gerettet. Er hat den Kaktus herabgeworfen und die Katze vertrieben.« Herr Käser war verwirrt. Er sah hinauf zu seiner Frau. »Hast du mitgekriegt, dass jemand mit dem Kaktus die Katze vertrieben hat?« Frau Käser zupfte gerade sorgfältig die Federn des Nestlings zurecht. Währenddessen überlegte sie, Pitt hat doch die Katze davon gejagt. Herr Nagelblum sagte leise zu Gurletta, nein, lassen Sie, mir reicht, dass es dem Jungen gut geht. Aber es geht um Ihr Verdienst. Ach was, gab Herr Nagelblum bescheiden zurück. Als sei er überflüssig, tappte er davon. »Es wird so gewesen sein, wie Pitt das gesagt hat«, rief Frau Käser. »Er vertreibt mit seiner Stimme jedes Ungeheuer. Und dabei fällt schon mal ein Blumentopf herunter.« Gurletta blieb hartnäckig. »Die Katze hat der Herr vertrieben.« Inzwischen war sie den Käsers lästig geworden. Sie zogen es vor, in Pitt Pittke den Lebensretter zu sehen. »Es wird schon alles seine Richtigkeit haben«, gurrte Alfred Käser distanziert und flatterte hinauf zum Nest. Gurletta ärgerte sich über jeden der Beteiligten. Die Käsers beharrten auf einer falschen Meinung, nur weil sie in ihr Weltbild passte. Pittke war ein Lügner und der wirkliche Lebensretter ein unverbesserlicher Leisetreter, der es zuließ, dass sich ein anderer seine Tat zunutze machte. Über sich selbst ärgerte sich Gurletta am meisten. Sie hatte keinerlei Zivilcourage aufgebracht und den Vorfall ideenlos und feige aus sicherer Entfernung beobachtet. Nicht einmal die Käsers hatte sie am Ende überzeugen können. Gurletta ging misslaunig davon. Weit vor ihr schlenderte Nagelblum durch die Ortnergasse. So unauffällig, als sei nichts gewesen. Schließlich flog er auf und verschwand in einem hochliegenden Fenster. Hier wohnte also Nagelblum. Bestimmt leidet er im Grunde an seinem mangelhaften Selbstbewusstsein, dachte Gurletta. Wie oft sind ihm schon die Rosinen aus dem Futter geklaut worden, und er hat sich zuletzt dafür bedankt. Sie konnte jetzt nicht nach Hause. Sie musste das Erlebte mit jemandem diskutieren. Glücklicherweise saß ihre Nachbarin Frau Seibel in ihrem Nest und guckte müßig über die Dächer. Gurletta erzählte ihr vom Unglück und der Rettung und natürlich von der Ungerechtigkeit, dass abends bei der Veranstaltung der Wanderfalkenabwehr dieser unsympathische Pittke eine Auszeichnung erhalten sollte. Frau Seibel wusste, wo Pitt Pittke und seine Frau Helene ihr Nest gebaut hatten, nämlich in einem Entlüftungsschacht des Warenhauses am Neupfarrplatz. »Fliegen Sie doch hin und stellen Sie ihn zur Rede«, schlug Frau Seibel vor. »Er wird ja wohl ein Unrechtsbewusstsein haben.« Die Idee gefiel Gurletta gar nicht. In welch ungeheuerliche Situation würde sie sich bringen? Was sollte ihr Ziel sein? Dass er öffentlich zugab, sich mit falschen Federn geschmückt zu haben? Diese Erwartung war illusorisch. Entweder Sie fliegen hin oder Sie lassen die Sache auf sich beruhen, resümierte Frau Seibel. Eine andere Wahl haben Sie nicht. Frau Seibel hatte recht. Eine andere Wahl hatte Gurletta wirklich nicht. Sie flog zu ihrem Patrizierturm und hockte sich ins Nest. Die Unruhe hielt an. »Ich fühle mich, als sei ich nur zu Besuch«, dachte sie. Das würde so bleiben, bis die Welt gerade gerückt war. Also startete sie eine halbe Stunde später Richtung Neupfarrplatz. Frau Zacke, eine Cousine von Frau Seibel, die Gurletta zufällig auf dem Dach des Warenhauses traf, brachte sie zum Heim der Pittkes. Helene Pittke säuberte soeben das Nest. Etliche Flaumfedern zeugten davon, dass die letzte Brut soeben flügge geworden war. »Entschuldigen Sie, Frau Pittke«, sagte Gurletta höflich, »ich suche Ihren Mann.« Frau Pittke sah auf und gurrte mit scharfem Tonfall, »was ist los?« »Ich würde ihn gerne in einer sehr persönlichen Angelegenheit etwas fragen.« Das Vorbringen von Gurletta erregte Frau Pittke. Ihre Federn begannen unverzüglich zu vibrieren. »Er holt nur rasch das Abendessen.« Dann fuhr sie nervös fort, »los, sagen Sie, geht es um eine Frauengeschichte? Besser gesagt, um eine Mädchengeschichte? Hat er was mit Ihrer Tochter oder Enkelin angefangen? Mit mir können Sie über alles reden.« Mit einer solchen Reaktion hatte Gurletta nicht gerechnet. Aber offenbar zeigte Pitt Pittkes Ehefrau großes Interesse an seinem Verhalten außerhalb des Nestes. »Vielleicht lässt sich ja Frau Pittke auf meine Seite holen«, überlegte Gurletta. Sie berichtete daher ausführlich von der Vertreibung der Katze durch den selbstlosen Herrn Nagelblum sowie dem anschließenden überflüssigen Schrei Pittkes, den er als Rettungsaktion aufbauschte. Sie erzählte auch, dass heute noch der Falsche geehrt werden sollte. »Ich finde eine derartige Ungerechtigkeit unerträglich«, schloss Gurletta. »Fliegen Sie ruhig nach Hause, das regle ich selbst mit meinem Mann.« Frau Pittke sah hinüber zur Uhr der Pfarrkirche. »Wo er nur schon wieder bleibt.« Gurletta wollte die Sache nicht aus der Hand geben. »Mir ist daran gelegen, dass der Richtige die Lorbeeren erhält.« »Zählen Sie auf mich«, verkündete Frau Pittke. Gurletta blieb keine andere Wahl, als sich zurückzuziehen. Sie musste auf das Durchsetzungsvermögen von Frau Pittke vertrauen. Doch sie wusste, eine weitere Voraussetzung für eine Wendung zum Gerechten war, dass Heinz Nagelblum zur Informationsveranstaltung des Bürgervereins Wanderfalkenabwehr kam. Geradewegs flog sie in die Ordnergasse, wo sie Heinz Nagelblum aufsuchte und nach längerer Diskussion überreden konnte. Die Versammlung fand in den Donauauen statt, unweit der Steinernen Brücke. Erfahrene Tauben stellten ihre Konzepte vor, wie den Feindseligkeiten der Greifvögel begegnet werden könnte. Etwa 30 Zuhörer lauschten den Vorträgen, die hier, abseits des Altstadtrubels, akustisch gut zu verstehen waren. Ganz vorne hatte sich der Vorstand des Vereins zusammengefunden, darunter auch Alfred Käser. Etwas am Rande stolzierte Pitt Pittke, bei ihm seine Gattin. Gurletta und Heinz Nagelblum hatten sich unter die Zuhörer gemischt. Interessiert verfolgten sie die Ausführungen, wo sich die Wanderfalken bevorzugt aufhalten und wie man ihren Angriffen am besten entgeht. Immer wieder lugte Gurletta zu Helene Pittke. Sie wirkte, als sei sie mit ihrem Gatten in Einklang. Gurletta konnte nur hoffen, dass die Eheleute den Konflikt einträchtig beigelegt hatten und Herr Käser über die Wahrheit in Kenntnis gesetzt worden war. Gurletta würde es in wenigen Minuten erfahren. Helene Pittke, das beobachtete Gurletta über die Zuschauereien hinweg, verließ nun ihren Platz, um eine Bekannte abseits der Veranstaltung zu begrüßen. Die Neugier trieb Gurletta in diese Richtung. Als Frau Pittke zu ihrem Mann zurückkehren wollte, schob sich Gurletta in ihren Weg. Diese erschrak. »Ich habe Herrn Nagelblum mitgebracht«, sagte Gurletta rasch. Helene Pittke vermied es, in Gurlettas Augen zu blicken. »Ach, wissen Sie, es gibt ja für nichts Beweise. Und was ich mit meinem Mann bespreche, geht Sie ja eigentlich nichts an.« Gurletta hätte Frau Pittke jetzt gerne wütend angesprungen. Doch dann folgte sie einer plötzlichen Eingebung. Beweise gibt es tatsächlich keine, aber ich werde den Gedanken nicht los, Ihr Gatte will mit dieser Lügengeschichte Frau Käser imponieren. Was, das frage ich Sie, hatte er im grünen Gässchen zu suchen? In Frau Pittke entzündete sich augenblicklich ein Höllenfeuer. Ihre Augen spien Drachenflammen. »Das werden wir ja sehen«, rief sie wild, aber so gedämpft, dass es niemand außer Goletta hören konnte. Sie fügte hinzu, »Wissen Sie, ich wurde schon so oft von Männern belogen. Doch als ich Pitt kennengelernt habe, schwor ich mir, du nicht.« Mit diesen Worten eilte sie los und kehrte auf ihren Platz zurück. Goletta beobachtete, wie sie ihren Kopf für ein vertrauliches Gespräch zu Pitt geneigte. Pittke seinerseits antwortete aufgebracht, jedoch bemüht, nichts in die Umgebung dringen zu lassen. Goletta war zwar nie verheiratet gewesen, aber sie wusste sehr wohl, welche Dramen sich innerhalb von Beziehungen abspielen können. Es wurde spannend. Die Vorträge waren beendet, die Fragen aus dem Publikum geklärt. Alfred Käser erhob sich. »Meine sehr verehrten Damen und Herren«, begann er, »heute Vormittag konnte in letzter Sekunde ein grässliches Unglück verhindert werden. Mein jüngster Sohn Isidor war aus dem Nest gefallen und eine Katze schlich heran.« Die Bestürzung war groß, Raunen ging durch die Menge. »Mein Freund Pitt Pittke, der zufällig in der Nähe war, hat mutig eingegriffen und die Katze verscheucht.« Erleichterung machte sich breit. »Dafür möchte ich ihn in aller Öffentlichkeit ehren und belohnen.« Er zog nun ein ansehnliches Stück eines Nussbeugerls herbei. Pitt Pittke trat hervor. Sein weißes Federkleid glänzte in der Abendsonne, doch er hielt sich leicht gebückt, weshalb man seinen markanten Brustfleck nicht sehen konnte. »Ich muss eine Kleinigkeit richtigstellen«, sprach er langsam. »Ich habe gerade erfahren, dass die Katze ebenfalls durch einen herabfallenden Kaktus vertrieben wurde. Ein Herr, der sich hier in der Menge befinden soll, hat ihn zum richtigen Zeitpunkt von einer Fensterbank gestoßen. Dem möchte ich gern Ehr und Preis überlassen.« »Ebenfalls«, dachte Goletta, »auch das ist falsch. Nagelblum hat sie alleine verjagt.« Dessen ungeachtet stupste sie Heinz Nagelblum an, er müsse jetzt nach vorne gehen. So empfing er den Dank und das edle Futterstück von Herrn Käser unter kräftigem Jubelgurren der Versammlung. Herrn Nagelblum standen vor Rührung Tränen in den Augen. Pitt Pittke hatte unterdessen wieder eine stolze Haltung eingenommen. Er gab sich als genügsamer ebenfalls Retter. Nur Goletta fiel auf, dass er gelegentlich prüfend zu seiner Gattin blickte. Sie schien Einverständnis zu signalisieren. Nach langem Zögern erklärte sich Goletta mit diesem Ergebnis zufrieden. Mehr war nicht herauszuholen. Selbstgerechtigkeit sowie eine vorgefasste Meinung sind Bollwerke, in die man mit heftigstem Druck und genialer List allenfalls Risse schlagen kann. Sie freute sich jedoch für Heinz Nagelblum. Dieser genoss die Ovationen. »Darf ich Sie zum Nussbeugerl einladen?« fragte er nach der Veranstaltung Goletta. »Ihnen habe ich ja den Preis zu verdanken.« Goletta nahm das Angebot an. Sie konnte einem Nussbeugerl unmöglich widerstehen. »Sie hätten die gesamte Ehre bekommen können, nicht nur die halbe, wenn Sie nicht so bescheiden wären«, meinte sie während der Mahlzeit. Nagelblum zuckte mit den Flügeln. »Das ist schon möglich«, er schwieg und pickte. »Man muss solchen Scharlatanen konsequent das Krallenwerk legen.« Er blickte auf. »Das kostet aber ungeheuer viel Energie, die für das wirklich Wichtige verloren geht.« Goletta blieb beharrlich. »Trotzdem, man tut Dinge ja nicht nur für den Augenblick. Sie entfalten eine Wirkung. Ich bleibe dabei. Trotzdem.« Heinz Nagelblum nickte. Und Goletta hoffte, dass er ihr Anliegen endlich kapiert hatte.
BR Heimat lesen.
Im November auf dem Friedhof. Düstere Wolken schoben sich über die Stadt. Schon seit Tagen war es bitterkalt. Nun kamen noch Regen und Wind hinzu. Die Bäume und Sträucher in den Parkanlagen beugten sich. Nasse, gelbe Blätter wurden auf Wege und Wiesen geschleudert. Gurletta verfolgte das unfreundliche Treiben. Sie hockte auf der Treppe einer kleinen Villa am inneren Rand des Dörnbergparks, ein dunkelgrünes Tuch fest um den Kopf gebunden. Hier war sie vor Wind und Regen so ausreichend geschützt, dass sie eine Weile durchhalten konnte. Sie erinnerte sich an den November letzten Jahres. Damals hatte sie eine depressive Stimmung durchlitten. Keine tiefgreifende Krise, die in das Lebensende münden möchte. Nein, vielmehr eine zeitlich begrenzte Schwermütigkeit. Diese hatte einen Grund, den sie allerdings wie ein Staatsgeheimnis hütete. Waldemar. Sie hatte doch tatsächlich begonnen, für einen schlanken, geistvollen Herrn zu schwärmen, der gelegentlich zum Abendessen im Bischofshof erschien. Die zunächst beiläufigen Unterhaltungen gewannen bald an Intensität, sodass sich Gurletta einredete, er habe ernsthafte Absichten. Bis sie aus einem zufällig mitgehörten Gespräch erfuhr, er lebe in einer glücklichen Beziehung und habe mit seiner Gattin schon 4 Brutphasen erfolgreich zu Ende gebracht. Das zerriss Gurletta das Herz. Als hätte es so sein müssen, dem Tiefschlag folgte typisches Novemberwetter. Düsternis, Sturm und Graupelschauer. Um ihre Traurigkeit gehörig auszukosten, unternahm Gurletta mehrere ausgedehnte Spaziergänge über Friedhöfe. Die Fragen, die ihr damals durch den Kopf gegangen waren, hatten sich so stark in ihr Gedächtnis eingebrannt, dass sie sich heute angesichts des kalten Regens zwangsläufig daran erinnerte. Aber dieses Jahr war alles anders. Es gab keinen Waldemar, der imstande gewesen wäre, sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sie fühlte sich inmitten einer stabilen Phase, litt weder an Krankheiten noch an Einsamkeit. Es herrschte nur schlechtes Wetter, und das hatte nichts mit ihr zu tun. Außerdem, das Einschlafen der Natur hatte ja auch schöne Seiten, wie sie fand. Immerhin wurde der Herbst seit Jahrhunderten von den Künstlern verherrlicht. Unwillkürlich kam ihr Desdemonas Lied von der Trauerweide in den Sinn, welches diese so wundervoll trübselig singt, kurz bevor Othello sie erwürgt. Ihre Lust, sich der Wetterstimmung mit innerer Stärke entgegenzustellen, ging plötzlich so weit, dass Gurletta beschloss, zum oberen katholischen Friedhof zu fliegen. Dort nämlich hatten vergangenes Jahr die übelsten Spaziergänge stattgefunden. Im Nu flatterte sie auf und wenig später landete sie, von Wind umbraust, auf dem Dachfirst des Vorbaus der Aussegnungshalle. Wie eine Feldherrin, die eine Armee aus Novemberpsychologie befehligt, überblickte sie die Gräberlandschaft. Niemand war unterwegs, weder Menschen noch Tauben. Die Blumen, mit denen die Angehörigen die farblosen Grabsteine zu Allerheiligen geschmückt hatten, waren die einzigen Spuren von Leben. Aber auch ihre Frische verging. Ebenso die Vitalität, die noch vor wenigen Wochen in den Bäumen entlang der Wege gesteckt hatte. Doch da, eine einzelne Taube lag auf einer Grabplatte. Ja, sie lag, als ob sie zu schwach sei, ihren Körper auf den Beinen zu halten. Soweit Gurletta dies aus der Ferne erkennen konnte, handelte es sich um einen Taubenmann im mittleren Alter. Sein Federkleid war sehr gewöhnlich, mit asymmetrischen grauen und schwarzen Flecken übersät. Gurletta wollte den Herrn aus geringerer Distanz betrachten. Keinesfalls aus weiblichem Interesse, vielmehr aus Besorgnis. Sie flog also auf ein Steinkreuz, 2 Gräber daneben. Der Täuberich stob sofort in die Höhe und wechselte auf ein anderes Grab. Er war folglich im Besitz lebensnotwendiger Kräfte. Das beruhigte Gurletta. Dennoch schien er sonderbar. Sie glaubte in seiner Körperhaltung Traurigkeit und Mutlosigkeit auszumachen, wenn nicht gar Schwermut. Womöglich litt der Herr an einer ausgeprägten Depression, sehr viel schlimmer als ihre Krise im vergangenen Herbst. Sie schlich, verdeckt durch eine Heiligenfigur, auf ihn zu. Er bemerkte sie nicht. Offenbar hatten ihn jetzt seine trüben Gedanken blind gemacht. Gurletta nahm all ihren Mut zusammen und rief mit feiner Stimme: »Entschuldigen Sie, dass ich Sie anspreche. Geht es Ihnen gut? Kann ich Ihnen helfen?« Der Mann blickte mit müden Augen zu Gurletta. »Danke, alles ist in Ordnung. Es geht mir gut.« »Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag«, gab Gurletta zurück. Sofort ärgerte sie sich über die Voreiligkeit, mit der sie sich mit dieser Floskel aus dem Gespräch gezogen hatte. »Danke, das wünsche ich Ihnen ebenfalls«, sagte der Mann und flatterte zu einem anderen Grab, weit entfernt von Goletta. »Der Unbekannte wollte mit seinem Schmerz alleine sein«, schloss Goletta. »Ganz offensichtlich. Sein Kummer war so groß, dass er jede Tröstung für lästig, ja sinnlos hielt. Was mochte dieser Mann erlebt haben? Vielleicht war kürzlich seine Frau verstorben, vielleicht hatte er eine entsetzliche Kränkung erfahren, vielleicht sogar fand er sein Dasein nutzlos und lächerlich. Goletta wanderte durch die Grabreihen. In kurzen Abständen flog sie auf Steine, Kreuze oder Figuren, um einen Blick auf den Unbekannten werfen zu können. Sofort aber tauchte sie wieder ab. Er sollte sich keineswegs beobachtet fühlen. Sonst würde er flüchten und sich Gorlettas fürsorglichem Auge entziehen. Vergangenen Herbst war es bei ihr nicht annähernd so schlimm gewesen, doch schlimm genug, um ihr Leben für ein überflüssiges Intermezzo zwischen dem Nichts vor der Befruchtung und dem Nichts nach dem Tod zu halten. Gorlettas Schritte wurden jetzt langsam und schwer. Sie stolperte über eine Wurzel, worin sie einen Beweis für ihre Tapsigkeit erkannte, die sie manchmal an ihrer Lebenstüchtigkeit zweifeln ließ. Womöglich hatte damals jener Waldemar ihre Unzulänglichkeit durchschaut und die Sache war deshalb ins Stocken gekommen. »Er hätte sich ja jederzeit von seiner Frau trennen können«, seufzte sie leise. »Das ist doch heutzutage nichts Unübliches.« »Viele Männer entscheiden sich für eine andere Frau und verlassen dafür die bisherige.« Goletta hielt inne. »Die neue muss dem Mann natürlich auch etwas bieten.« Sie fragte sich schonungslos, »würde sie denn einem Mann wie Waldemar etwas bieten können?« Sie sackte auf den glitschig kalten Boden. Der Regen war heftiger geworden. Das dunkelgrüne Tuch klebte drückend auf ihrem Kopf. Sie fühlte sich wie ein Lumpen, der eben aus schmutzigem Putzwasser gezogen worden war. Unbewegt starrte sie auf einen gekreuzigten Jesus. Sein Leiden beherrschte ein Familiengrab. »Ich sollte mal wieder nach dem Unbekannten schauen«, dachte sie endlich. Sie schaffte es, auf die nächste Grabplatte zu flattern und entdeckte den Schwermütigen. Zu ihrem Entsetzen saß jetzt er auf dem Fürst des Vorbaus. Er wippte vor und zurück. Es hatte den Anschein, als wollte er sich im nächsten Moment in die Tiefe stürzen. Goletta hätte zu ihm fliegen oder zumindest Tröstendes rufen sollen, doch sie war nur fähig, auf den Unbekannten zu stieren. Die Gewissheit, dass sie für Waldemar nur ein langweiliges und schrulliges Weib gewesen war, lähmte sie. Dass sie hier in Kälte, Wind und Regen lag, erkannte sie als zwangsläufige Folge ihrer Untauglichkeit. »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?« fragte plötzlich eine weibliche Taubenstimme. Neben Goletta stand eine graue, durchnässte Taubenfrau. Goletta sprang auf und bemühte sich um Haltung. »Nein, danke«, sagte sie irritiert. »Ich beobachte nur diesen Herrn bei der Aussegnungshalle. Ich bin in Sorge, dass er sich was antut.« »Haha«, lachte die Frau, »das ist mein Mann.« »Da ist keine Gefahr. Der braucht die Novemberstimmung zur Inspiration.« Goletta war verblüfft. »Inspiration? Ja, er schreibt Gedichte. Und wenn ihm nichts einfällt, fliegt er durch die Gegend. Bei diesem Wetter liegen feinsinnige Gedichte in der Luft«, hat er gesagt. »Aber allmählich muss er wieder heim, sonst kriegt er einen Schnupfen.« Goletta guckte sprachlos. »Ich wollte nur schauen, ob Ihnen etwas fehlt. Sie haben einen melancholischen Eindruck gemacht.« »Das hat getäuscht«, log Goletta. »Ich war nur so in Unruhe wegen Ihrem Mann.« »Dann ist ja alles gut. Wiedersehen.« »Wiedersehen und danke für Ihre Fürsorge.« Die Frau segelte zu ihrem Ehemann. Goletta beobachtete, wie sie ein paar Worte wechselten. Schließlich brachen sie auf, verschwanden aus Gorlettas Blickfeld. Goletta ordnete ihr Federkleid und hüpfte noch eine Weile von Grab zu Grab. Sie machte sich jetzt auf die Suche nach kunstvollen Inschriften und Figuren. Es war ohne Zweifel ein Fehler, im November und bei diesem Wetter auf einen Friedhof zu fliegen, gestand sie sich ein. Sie gurrte wieder leise Desdemonas Lied von der Trauerweide. »Ach, Es ist so wundervoll. Giuseppe Verdi hatte sich gewiss ebenfalls von der Melancholie des Herbstes inspirieren lassen. Wie käme man sonst auf eine solche Melodie?